Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Petrus, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Aus den heutigen Worten Gottes, die in der Lesung an uns gerichtet wurden, ergibt sich ganz klar, dass es den Menschen an Glauben fehlt. Alle verlangen ein Zeichen. Was bedeutet das? Dass sie dann keinen Glauben benötigen. Denn das Zeichen ist notwendig, damit ich in meiner Überzeugung bestätigt werde und sie als Erfahrung akzeptieren kann. Ich akzeptiere das, weil ich weiß, dass etwas existiert. Wir haben einen Terminplan für unsere Begegnungen, der für das ganze Jahr gilt. Man muss nicht glauben, ob das ein Zeichen ist. Beginnen wir mit der Analyse. Jona ist heute sehr wirkungsvoll für Ninive. Aber zu dieser Wirksamkeit hat ihn Jesus, der Herr, vorbereitet. Es war die große Weigerung Jonas, dass er nicht gehen würde. Zuerst stieg er auf ein Schiff und fuhr fort in ferne Länder. Dann kam ein Sturm, das Schiff drohte zu sinken und alle versuchten, sich zu retten. Nur er saß in der Ecke und bewegte sich nicht. Und später fragten sie ihn aus und erfuhren, dass er die Ursache für den Sturm war. Also erfolgte sein nächster Fluchtversuch vor Gott, indem er sie aufforderte, ihn ins Wasser zu werfen. Nachdem er ins Wasser geworfen wurde, verschluckte ihn ein großer Fisch, das Zeichen Jonas, in dessen Bauch er 3 Tage verbrachte und der ihn dann an ein Ufer ausspie. Und auch das hatte ihm noch nicht gereicht, denn er ging nirgendwo hin, sondern lag noch unter einem Wacholderstrauch herum. Der Wacholder ging dann von einem kleinen Wurm gebissen ein und erst dann ging Jona nach Ninive, nach solchen Erfahrungen. Nach so einem Kampf hatte er die Kraft. Fahrt doch mal nach Hamburg oder New York, geht durch die Straßen und erzählt, dass es die Stadt in 40 Tagen nicht mehr geben wird. Man wird euch wahrscheinlich gleich beschimpfen, fesseln. Vermutlich kommt ihr so rufend keinen Kilometer weit. Sie werden euch für krank halten. Aber Jona geht. Er war jedoch auch schon zu einem göttlichen Vulkan geworden. Gott hat ihn 3-mal gebrochen. Er hat ihn auf seinem Weg geführt, damit sein Wort eine gigantische Kraft habe. Er ging und die Stadt wurde zu Asche. Daraufhin begannen sie zu fasten, in dem Glauben, dass Gott sich vielleicht erbarmt und in seinem Zorn innehält. Und die Heilige Schrift berichtet, dass Gott sich erbarmte, da er an ihren Taten sah, dass sie von ihrem schlechten Verhalten Abstand genommen hatten. Diese Zivilisation ist noch zu retten. Doch wie soll man sie davon überzeugen, dass sie ihr schlechtes Verhalten sein lässt, wenn sie heute schon vor unseren Augen sämtliche Obszönitäten gesetzlich verankert?
wszystkie bezeceństwa, rozumiecie Państwo?
Das ist exorbitante Borniertheit. Im Januar 1945, ein halbes Jahr vor den Bombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki, lief ein Prophet durch die Straßen dieser Städte und rief: Noch 6 Monate. Nehmt eure Rosenkränze in die Hand und Gott wird unsere Städte verschonen. Nur in einem Mietshaus in der einen und in einem Mietshaus in der anderen Stadt wurde auf ihn gehört. Wenn zu jedem von uns die Mutter Gottes oder ein Heiliger kommen würde, um mit uns zu reden, wären wir selbstverständlich geneigt, uns zu bekehren. Aber Gott verlangt von uns Glauben. Keine Erfahrungen. Glauben. Angesichts der um ihn versammelten Masse erkennt Jesus auch die Eigenschaft dieser Menschen. Dieses Volk ist hinterlistig. Am Karfreitag wird dieses Volk seine ungeheure Hinterlist zeigen. Sag uns, wer du bist. Gib uns ein Zeichen, damit wir es glauben, wurde gerufen. Und der Herr kündigte ein Zeichen an, das Zeichen Jonas, dass der Erlöser 3 Tage im Reich des Todes verbringen würde. Aber sie würden es ohnehin nicht glauben. Daher kommt auch die strenge Beurteilung dieser Generation. Sie endet mit dem Wort: Er verdammt sie. Verdammnis. Fluch. In 20 Jahren wird es nicht mehr heißen: Er verdammt sie, sondern die Exegeten führen hier das Wort: Er verwarnt sie ein. Hieran sieht man, worin der Geist der Lüge der gegenwärtigen Denker besteht. Denn wir haben hier noch die alte Übersetzung vorliegen, dass die Königin des Südens im Osten vor diesem Volk steht und es verdammt. Denn sie ist vom weit abgelegenen Ende des Landes gekommen, um Salomo zu hören. Aber hier ist mehr als Salomo. Die Menschen aus Ninive werden genauso vor dem Gericht dieses Volkes stehen und es verdammen. Was bedeutet das, sie verdammen? Werfen sie einen Fluch? Sie lebten zu Zeiten, in denen das Werfen eines Fluchs bedeutete, dass alles bis auf den Grund weggemäht wurde. Von Menschen, Tieren und Häusern blieb keine Spur. Wenn wir also Gott verlassen, und wir tun das sehr deutlich als Zivilisation, dann bleibt für uns nichts anderes als das Urteil über die Königin des Südens und die Einwohner von Ninive. Verdammnis. Zumindest haben wir gegenwärtig 3 sehr starke Quellen von Gottes Wort, der die Hand ausstreckt. Maria Valtorta, die Botschaften Jesu an die Priester von Ottavio Michelini und die Botschaften der Mutter Gottes an meine geliebten Priester von Beate Memorie Pfarrer Stefano Gobi. Für alles gibt es ein Embargo. In jüngster Zeit hat sich der Krieg über die Botschaften der Mutter Gottes an die Priester etwas beruhigt, da es die Imprimatur eines Kardinals gibt. Man liest in den Texten, was der Zivilisation droht, uns allen, die wir Gott verlassen haben: Verdammnis. Man muss sich das, was Jesus, der Herr, in seinen Botschaften an Ottavio Michelini gesagt hat, bewusst machen. Es gibt auf der Erde keine neutralen Menschen, denen alles egal ist. Die einen stellen sich auf Gottes Seite, die anderen auf Satans. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Wenn ihr also Gott verleugnet, steht ihr auf der Seite Satans. Ihr verdammt euch also gesetzmäßig selbst auf eigenen Wunsch, denn in Satan gibt es keine Erlösung. Ich habe noch Material für zwei an den Heiligen Vater gerichtete Predigten. Heute wird es einen Teil geben und in angemessener Zeit einen zweiten. Heute werde ich den Predigtzyklus beenden, indem ich den Heiligen Vater anrufe: Heiliger Vater, Quo Vadis, wohin gehst du? Ich stimme nicht mit den Meinungen derer überein, die sagen, dass dies eine mutige Entscheidung des Papstes sei, eine verantwortungsbewusste Entscheidung. Der Papst als Vertreter Jesu auf Erden hat nicht das Recht, den apostolischen Stuhl zu verlassen, denn er ist hier auf der Erde ein zweiter Christus. Er ist sein Vertreter, ist der Vater. Das ist eine völlig andere Dimension des Daseins und des Zusammenlebens mit uns. Wenn Jesus in der größten Erniedrigung das Kreuz nicht verlassen hat und uns nicht allein gelassen hat, hat der Papst auch nicht das Recht, dies zu tun. Gestern habe ich euch Texte des Heiligen Vaters gezeigt, wo er, noch als Kardinal Ratzinger, zum Aushalten aufruft, da, wie er selbst sagt, Jesus auch nicht geflohen sei. Ich bin bei der Homilie Papst Benedikts des 16. anlässlich der Inauguration seines Pontifikats. In der Mitte der ersten Seite, und der Papst erwägt die Frage: Und nun muss ich, Diener Gottes, diesen unerhörten Auftrag übernehmen, der doch alles menschliche Vermögen überschreitet. Wie sollte ich das? Wie soll ich in der Lage sein, dem gerecht zu werden? Im weiteren Verlauf berührt der Papst ein paar weitere Problemstellungen. Er sagt, dass es kein konkretes Programm gibt, sondern dass sein Programm in der Nichtumsetzung des eigenen Willens besteht. Die Abdikation ist sein eigener Wille. Nicht meine Ideen durchzusetzen, sondern gemeinsam mit der ganzen Kirche auf Wort und Wille des Herrn zu lauschen und mich von ihm führen zu lassen, damit er selbst die Kirche führe in dieser Stunde unserer Geschichte. Gestern habe ich euch aus unseren Texten die Botschaft Jesu für den jüngsten Tag gezeigt, wo Jesus genau erklärt, welcher Bewegungsspielraum Papst Benedikt dem 16. in der Kirche noch bleibt: die Liturgie und das Wort. Denn an ein Regieren ist nicht zu denken, weil niemand auf ihn hört. Aber es blieben ihm die Liturgie und das Wort, wodurch er den Menschen den Weg weisen kann. Und er hat dies perfekt getan, hat den Weg der Kirche gezeigt, indem er den Reichtum der vergangenen Jahrhunderte freigrub und das verteidigte, was in der Kirche heilig war. Und der Papst sagte in seiner Predigt: um mich von ihm führen zu lassen, damit er selbst die Kirche führe in dieser Stunde unserer Geschichte. Da der Papst glaubt, dass Gott ihm seine Assistenz gewährt, wird er ihn doch nicht in Alter und Krankheit allein lassen. Der Herr hatte für die Zeit bis zum Ende seines Pontifikats bestimmt wunderbare Pläne vorbereitet. Der Heilige Vater bedankt sich auch dafür, dass der Herr auf so wundersame Weise das realisiert hat, was der Papst in seiner Predigt über ein Zeichen des Petrusamts, das Pallium, gesagt hat. So wird das Pallium zum Sinnbild für die Sendung des Hirten, von der die zweite Lesung und das Evangelium sprechen. Den Hirten muss die heilige Unruhe Christi beseelen. Und hier danke ich dem Heiligen Vater für seinen Mut. Er hat die tridentinische Messe befreit. Er begann eine Einigung mit den Lefebristen. Er löste viele weitere Veränderungen in der Kirche aus, wo seine Unruhe Christi sich in eine weltweite Unruhe unter den Hirten der Kirche verwandelte, weshalb sie auch 2 Jahre nach Beginn des Pontifikats Widerstand leisteten. Der bereits erwähnte Sekretär der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Ranji, sprach laut von einer Rebellion gegen den Papst. Aber darauf komme ich noch zurück. Der Papst hat den Weg, den er betrat, auch so verstanden und sagte über unsere Zivilisation: Es gibt die Wüste der Armut, die Wüste des Hungers und des Durstes. Es gibt die Wüste der Verlassenheit, der Einsamkeit, der zerstörten Liebe. Es gibt die Wüste des Gottesdunkels, der Entleerung der Seelen, die nicht mehr um die Würde und um den Weg des Menschen wissen. Obwohl er die Bürde dieser Aufgabe kannte, hatte der Papst keine Angst und sagte in eben dieser Einführungspredigt: Betet für mich, dass ich seine Herde, euch, die heilige Kirche, jeden Einzelnen und alle zusammen immer mehr lieben lerne. Betet für mich, dass ich nicht furchtsam vor den Wölfen fliehe. Teurer heiliger Vater, du verwirklichst deine Befürchtungen und deine Angst. Du flüchtest vom Schlachtfeld, wo wir dich so dringend brauchen, wo du so ein kristallklares Zeichen bist. Die Medien sagen nichts über das Leiden unserer Seelen. Sie folgen nur den Texten der großen Wortführer in Sutane, die immer wissen, was zu sagen ist. Dafür gibt es Spezialisten für jede Gelegenheit. Sie kennen sich mit der Vermehrung von Pinguinen aus, mit den Gängen von Regenwürmern, wissen, was sich im Erdinnern und der 48. Galaxis befindet. Sie wissen alles. Deswegen, heiliger Vater, wenn du flüchtest, werden die Wölfe sich verbreiten. Und es zeigt sich vielleicht, wie in der Bibel, dass die Bäume die Distel zum König gewählt haben. Heiliger Vater, du kanntest das Drama der Kirche. Du wusstest ganz genau, was aus ihr gemacht wurde. Bevor es in der Geschichte zur Abdikation des Papstes kam, wurden die Priester befreit, mit 60 bzw. 65 Jahren in den Ruhestand. Junge, satte Männer, die statt im Beichtstuhl zu sitzen, Banknoten und Sonnenstrahlen sammeln. »1992 war ich in Österreich zur Vertretung, war mit dem Zug aus Wien gekommen, ein Vertreter der Gemeinde holte mich vom Bahnhof ab. Herr Pfarrer, bleiben Sie bei uns. Aber warum? Weil wir keinen Pfarrer mehr haben. Unser 92-jähriger Pfarrer ist schon so schwach, dass wir ihn mit vereinten Kräften zum Altar führen, damit er bloß da sitzt und die Messe hält. Heute sind Sie, Herr Pfarrer, gekommen, weil er nicht einmal mehr sitzen kann. So schwach ist er. Heiliger Vater, du hast in deiner Predigt das Drama der katholischen Kirche sehr genau vorgestellt, als du an den Fischfang und das volle Fischernetz anknüpftest. Obwohl es voll war, ist das Netz nicht gerissen. Geliebter Herr, leider ist es jetzt gerissen. Und du, Heiliger Vater, reißt es noch weiter auseinander. Das würde man gerne schmerzerfüllt sagen, aber wir sollten nicht traurig werden. Freuen wir uns über sein unfehlbares, Wirklichkeit werdendes Versprechen, dass die Höllentore der Kirche nicht überwunden werden. Aber wie viel Verwüstung kann Satan in der Zwischenzeit anrichten? Wie viele Millionen Seelen raubt er für die ewige Verdammnis? An jenem Tag hast du gegen Ende der Predigt gesagt, wer Christus einlässt, dem geht nichts, gar nichts verloren von dem, was das Leben frei, schön und groß macht. Nein, erst in dieser Freundschaft öffnen sich die Türen des Lebens. Erst in dieser Freundschaft gehen überhaupt die großen Möglichkeiten des Menschseins auf. Heiliger Vater, wer aber Christus verlässt, der verliert alles. Bei der 9. Station des Kreuzwegs hast du, geliebter Heiliger Vater, über den Zustand der Kirche gesprochen, hast den Zustand der Kirche genau verstanden. Am nächsten Tag, am Kasamstag, als du über den Petersplatz spazierst, kamen hohe Priester zu dir und fragten dich, was mit dir geschehen sei, dass du alles in so einem Licht siehst. Damals, im März 2005, sah die Wirklichkeit der Kirche für dich so aus, Heiliger Vater. Was sagt uns der dritte Fall Jesu unter dem Gewicht des Kreuzes? Hier erinnere ich daran, dass der Papst dies nicht zufällig unter die 9. Station eingeordnet hat. Meine Mutter hat mir in Kalvaria bei der 3. Station, wo ich den Boden küsste und auf Knien ging, dann das Kreuz küsste, immer gesagt, dass Jesus, der Herr, bei dieser Station für unsere schwersten Sünden gelitten hat, für die schwersten Sünden der Kirche. Er war praktisch nicht mehr in der Lage, sich unter dieser Last zu erheben. Was sagt uns der dritte Fall Jesu unter dem Gewicht des Kreuzes? Vielleicht erinnert er uns an den allgemeinen Fall des Menschen, daran, dass viele sich von Christus entfernt haben, an einen Säkularismus ohne Gott, daran, dass wir vielleicht auch einmal daran denken sollten, wie viel Jesus in seiner Kirche erleiden musste. Wie oft wird das Sakrament seiner Gegenwart missbraucht? In was für eine Leere und Bosheit des Herzens muss es so oft eintreten? Wie oft wird es von uns selbst abgehalten, ohne dass wir auch ihn dabei berücksichtigen? Wie oft wird sein Wort verdreht und missbraucht? Wie wenig Glauben gibt es ebenfalls in vielen Theorien und wie viel leeres Geschwätz. Wie viel Schmutz gibt es in der Kirche gerade unter denen, die ihm durch ihr Priestertum völlig ergeben sein sollten? Wie viel Hochmut und Selbstverliebtheit? Wie wenig wissen wir das Sakrament der Versöhnung zu schätzen, in welchem er wartet, um uns nach unserem Fallen wieder aufzurichten? Dies alles ist gegenwärtig in seinem Leiden, der Verrat seiner Schüler, die unwürdige Entgegennahme seines Leibes und seines Blutes ist mit Sicherheit der größte Schmerz des Erlösers, der ihm ins Herz schneidet. Heiliger Vater, in dem Gebet zu dieser Station hast du geschrieben: Herr, so oft erscheint uns deine Kirche wie ein sinkendes Schiff, wie ein Boot, das von allen Seiten Wasser aufnimmt. Auch auf deinen Fluren sehen wir mehr Kornrade als Getreide. Heiliger Vater, du bist der Kapitän des Schiffes. Ich habe früher viele Kriegsfilme über Schiffe gesehen. Der Kapitän ging entweder mit dem Schiff unter oder verließ dieses, wenn die Wellen bereits über dem Schiff zusammenschlugen. Oder, wie du geschrieben hast, das Boot, das von allen Seiten Wasser aufnimmt. Beim Steuern eines solchen Bootes hast du nur zwei Möglichkeiten: bleiben und, falls das Boot sinkt, mit ihm untergehen. Und da du sagst, dass der Herr die Garantie gibt, musst du durchhalten, auch wenn das Wasser bereits bis zu deiner Brücke reicht. Das ist deine Pflicht und deine Verantwortung. Der Heilige Vater schreibt weiter, dass uns der Schmutz, das Gewand und das Gesicht deiner Kirche erschrecken. Dabei haben wir sie selbst besudelt. Wir selbst verraten sie jedes Mal, wenn wir große Worte oder hochtrabende Gesten verwenden. Erbarme dich deiner Kirche. Auch in ihrem Innern fällt Adam immer von Neuem. Durch unseren Fall stürzen wir dich zu Boden. Und Satan höhnt lachend in der Hoffnung, dass du dich nach diesem Fall nicht mehr erhebst. In unseren Botschaften sagt Jesus, der Herr, sehr schmerzvoll: Satan blickt mir direkt ins Gesicht und lacht über mich. Die Kirche wurde zu solch einer Erniedrigung und Entwürdigung gebracht, dass der Papst aus dem Boot Petri flüchtet. Satan rechnet darauf, dass du besiegt auf dem Boden liegen bleibst, nachdem der Fall der Kirche auch dich zu Fall gebracht hat. Du jedoch wirst wieder aufstehen, bist aufgestanden, von den Toten auferstanden und kannst auch uns emporheben. Heiliger Vater, Gott will uns durch dich erlösen und emporheben. Heiliger Vater, du kannst folglich nicht behaupten, du hättest nicht gewusst, worauf du dich einlässt. Denn du warst dir der Tatsachen bewusst, kanntest die Folgen der Reformen, hast sehr schön alle Deviationen der Theologen benannt, leeres Geschwätz und Ideologien ohne Glauben. Denn das, was heute in der kirchlichen Seelsorge betrieben wird, sind leeres Geschwätz und Ideologien ohne Glauben, welche die Kirche auseinandernehmen. Heiliger Vater, du warst dir also deiner Wahl vollends bewusst. Um im Dialekt der polnischen Berge zu sprechen, Um der Ehre willen solltet ihr das Bier, das ihr gebraut habt, auch selbst austrinken. Und wir wollen euch helfen. Und deshalb flehen wir dich an, heiliger Vater, bleib bei uns. Wir haben ein völlig desolates Schiff geerbt, aber es lässt sich noch reparieren, denn es gibt ja noch Gott. Im fünften Teil der Predigt werde ich zeigen, wie alle Verräter aus der Kirche gefegt werden, wie mit dem allem Ordnung gemacht werden wird. Zwei Jahre nach Beginn des Pontifikats hat einer seiner nahesten Mitarbeiter, Erzbischof Ranji, sehr starke Worte ausgesprochen. Heiliger Vater, das war nach dem Dokument vom 7. Juli 2007, durch welches du die Tridentinische Messe befreit hast. Fast alle Episkopate der Welt haben dazu Nein gesagt. Alle kirchlichen Würdenträger haben dazu Nein gesagt. Darauf sprach Erzbischof Ranji von dem Entstehen einer Rebellion gegen den Papst. Heiliger Vater, es geht hier nicht um dein Alter oder deine Krankheiten. Es ist die Rebellion. Du weißt genau, dass du dieses Boot nicht mehr steuern kannst, da es seine Manövrierfähigkeit verloren hat. Es gibt keine kommunizierenden Gefäße mehr. Sie sind voneinander losgelöst. Das ist nicht die Dimension der Kirche, die es noch vor dem Zweiten Weltkrieg gab. Kardinal Ranji sprach damals von der Sünde des Hochmuts ganzer Diözesen, ganzer Länder und hoher kirchlicher Würdenträger.
To mocne wystąpienie i strofowanie.
Dieser starke Auftritt und die Zurechtweisung von Seiten Malcolm Ranjis sind auf gewaltige Kritik im Vatikan und auf der Welt gestoßen. Und der Papst musste diesen Erzbischof aus dem Amt entlassen. Er hat jedoch der Welt gezeigt, dass er mit dessen Äußerungen konform ist, und er nannte ihn zum Kardinal. Man muss die Zeichen lesen lernen. Denn in der Kirche spricht niemand offen. Alles wird in viele hohle Worte gepackt. Das, was heute in den Medien gesagt wird, in kirchlichen wie weltlichen Äußerungen, ist alles hohles Gerede, in festen Formulierungen und ständig wiederholt. Eine mutige Entscheidung, eine verantwortungsbewusste Entscheidung. Der erwähnte Erzbischof Ranji zeigte eine Reihe von Elementen des Dramas der Kirche. Und da er für die Liturgie verantwortlich war, kritisierte er die Theatralik, den Tanz und die Verwendung von Musikinstrumenten, unsakrale Lieder und die Politisierung von Predigten. Danach äußerte er sich sehr deutlich, was von den polnischen Medien, außer vielleicht der Zeitung Tygodnik Powszechny, verschwiegen wurde. In die Liturgie wurden teilweise Praktiken eingeführt, die in der Konstitution Sacrosanctum Concilium des Zweiten Vatikanischen Konzils niemals vorgesehen waren. Und er zählt auf, was gegen das Konzil eingeführt wurde. Das Abhalten der Heiligen Messe von Angesicht zu Angesicht. Das ist keine Erfindung dieses Dokuments, sondern der Wille von ein paar Aufwieglern in der Kirche, die sich hinterher eingebürgert hat. Die Austeilung der Heiligen Kommunion in die Hand. Das wollte das Konzil nicht. Die Aufgabe des Lateinischen. Das hat das Konzil nicht eingeführt. Der gregorianische Choral, er wurde zunächst eigenmächtig von Belgien und Frankreich aufgegeben, was sich später auf der ganzen Welt durchsetzte. Die Einführung von Liedern und Hymnen in die Liturgie. Ich habe davon in dem großen Predigtzyklus Luzifers Plan von der Zerstörung der katholischen Kirche gesprochen, das in den Liedern immer vom Herrn gesungen wurde. Selten wurden Jesus oder Gott direkt genannt, sondern immer nur der Herr. Dabei ist es wichtig, dass die Begriffe Jesus und Gott eingeführt werden, um die gegenwärtigen Lämmchen an die Existenz Gottes zu erinnern. Denn das Wort Herr assoziiert man mit allem Möglichen, was in der Literatur zu finden ist.
W zależności, jakie literatury się przebiera w szkole, więc zostanie Pan.
Następnie. Und weiter. Die Ausweitung der Konzelebration der Heiligen Messe über jegliche vernünftige Grenzen hinaus, wovon auch ich immer gesprochen habe. Einer spricht und 100 schlafen. Bei der Konsekration stehen sie auf, strecken die Hand aus und merken nicht einmal, was gesagt wird. Sie schlafen den ganzen Tag, nehmen an keiner Handlung teil. So läuft die Konzelebration der Heiligen Messe ab. Einer spricht und alle schlafen. Man sollte sie mit Wasser übergießen und hinausjagen. Ein Priester beim Altar ist schließlich genug. Aber ich möchte nicht, dass die Äußerungen Erzbischof Ranjits den Charakter dieser Predigt überragen. Zu diesen Äußerungen werde ich später einmal zurückkehren. Nach Aschermittwoch, also vor knapp einer Woche, traf sich Papst Benedikt der 16. mit den Priestern der Diözese Rom. Und hier gab es ein paar interessante Gedanken, die der Papst äußerte. Er entschuldigte sich bei den Priestern, dass er es nicht geschafft habe, eine richtige Rede vorzubereiten. Dann führte er mit ihnen eine Unterhaltung über das Zweite Vatikanische Konzil und darüber, wie er es erlebt habe. Papst Benedikt der 16. sprach von den Erwartungen, die mit dem Konzil verbunden gewesen waren. Zu dieser Zeit war die Kirche noch stark. Es gab genug Berufungen und die Menschen gingen in die Kirche. Man konnte jedoch bereits fühlen, dass der Glaube als etwas betrachtet zu werden begann, das der Vergangenheit angehört. Und während dieser Begegnung mit den italienischen Priestern brachte der Papst das Gespräch auf das Thema der großen Emanzipation der Bischöfe. Was bedeutet das, Emanzipation? Befreiung. Ich habe das euch gegenüber oft als Schisma bezeichnet. Die Bischöfe von Warschau haben also die gleichen Prärogative, also die gleiche Macht wie der Papst in Rom. Der Papst kann in Rom an seine Diözese sprechen, aber hier sind sie die Päpste. Und ich habe es euch in einer Vielzahl von Predigten gezeigt, wie viele Schismen es in der polnischen Kirche gibt. Wird der polnische Bischof gefragt, ob nach dem Vereinheitlichungswunsch des Papstes ein Dokument über die Eucharistie herausgegeben werden soll, ergeht die Antwort, dass darüber in Polen erst die Kommission des Episkopats für die Liturgie entscheiden muss. Reine Häresie, reines Schisma. Und diese Art des Denkens herrscht die ganze Zeit. Und der Papst spricht plötzlich in einer seiner letzten öffentlichen Äußerungen von der großen Emanzipation der Bischöfe. Und die verstehen es so, dass sie als ein Element des Konzils über dessen Verlauf entscheiden wollen. Zum besseren Verständnis erkläre ich kurz, wie das Konzil entstanden ist. Bevor die Bischöfe zusammenkamen, um zu diskutieren, berief der Papst Johannes der 23. Kommissionen ein, welche Schemata ausarbeiteten. Die fertigen Schemata, an denen Gruppen von Theologen 1 bis 2 Jahre gearbeitet hatten, bekamen dann die Bischöfe zur Bestätigung. Alle Schemata waren fertig. Dann erfolgte die Rebellion, denn ein Teil der Bischöfe aus der sogenannten Rheinallianz dominierte die Sitzungen und den Verlauf des Konzils und hatte großen Einfluss auf die Inhalte der Dokumente über die Liturgiereform, über die Offenbarung und über die Kirche. Öffentlich hat der Papst noch nie darüber gesprochen. Die Bischöfe haben also während des Konzils verstanden, dass sie ein Element des Konzils sind. Ein Irrtum. Wo bleibt denn der Papst? Und deshalb wollten sie über seinen Verlauf entscheiden. Und diese Emanzipation der Bischöfe findet heute ihren Ausdruck in den Bischofskonferenzen und Bischofssynoden. Der Papst kann sie nur noch anhören. Und in dieser Emanzipation der Bischöfe müssen wir nach den Ursachen für den Rücktritt des Papstes suchen. Im weiteren Verlauf der Begegnung sprach der Papst vom Konzil der Väter und vom Konzil der Medien. Die Medien und die sogenannte Rheinallianz haben den Sinn des Zweiten Vatikanischen Konzils derart verändert, dass ihm gewisse Gedankenströmungen aufgedrückt wurden. Der Papst schreibt: Wir wissen darüber hinaus, dass es eine gewisse Tendenz gab, dass die Sakralität etwas Heidnisches hat, das vielleicht zum Alten Testament gehört. Im Neuen gilt nur, dass Christus in der weltlichen Welt gestorben ist. Und deshalb muss auch im Kult mit der Sakralität aufgehört werden. Und diese Interpretationen, die den Grundgedanken des Konzils banalisierten, hatten einen negativen Einfluss auf die Umsetzung der Liturgiereform. Genau dieses Konzil der Medien kam bei allen an. Es dominierte und führte zu so vielen Katastern, Problemen und Unglücken. Der Papst zählt geschlossene Priesterseminare und geschlossene Kloster auf. Eine banalisierte Liturgie. In dieser Wirklichkeit befand sich Papst Benedikt XVI. Und traf seine Entscheidung. Heiliger Vater, wir kennen dein Kreuz nur teilweise. Soweit, wie man es aus deinen Worten heraushören und gewisse Analysen durchführen kann, indem man deine Äußerungen in den vergangenen Jahren vergleicht. Und wir bitten dich heute, Heiliger Vater, bleib bei uns. Wir werden bis zum 28. für dich beten. Wir halten seit Montag für dich eine Novene zu Christus König. Heute ist der dritte Tag. Wir nehmen an der Heiligen Kommunion teil, um dir zum Geleit für den jüngsten Tag 9 Engel zu schicken. Das kann jeder Mensch auf der Welt tun, denn Jesus hat versprochen, dass jeder, der 9 Tage lang täglich die Novene hält und an der Heiligen Kommunion teilnimmt, 9 Engel erhalten kann, welche er für sich selbst verwenden oder jemand anderem zukommen lassen kann. Und wir, Heiliger Vater, lassen sie heute dir zukommen. Wir haben bis zum 28. für jeden Mittwoch und Freitag einen Fastentag mit Wasser und Brot angekündigt. Heiliger Vater, täglich beten wir die allerheiligen Litaneien und singen sie im römischen Ritus, damit du Trost aus der Fürsprache durch die Heiligen im Himmel erfährst. Bis zum 28. gibt es hier in der Einsiedelei täglich nach der Heiligen Messe eine eucharistische Prozession für dich. Heiliger Vater, wir rufen dich an. Quo vadis? Wir brauchen dich. Amen.